Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, Sie auch diesen Monat wieder begrüßen zu dürfen. Zum zweiten Mal eine Stunde früher als gewohnt. Unsere Themen heute: Polizeigewalt in Dortmund, unter anderem mit einem Gerichtsverfahren, Freifunknetz und die große Frage Gleichstellung von Frauen. Na ja, lassen wir uns überraschen, was das wird.
Polizist in Fahrt steht zu zweit im dunklen Ecken durch die Nacht. Polizisten müssen wissen, wer bei Nacht was Kriminelles macht.
Vor Aufzeichnung dieser Sendung haben wir uns ja ein bisschen unterhalten und du hast mir gesagt, du warst heute bei Gericht. Worum ging es denn da?
Es ging um einen Studenten, der an der TU Dortmund studiert. Und der war angeklagt der versuchten Gefangenenbefreiung und der Behinderung bzw. des tätlichen Angriffs auf einen Beamten im Dienst.
Hat er versucht, den sogenannten Lübecker Hof zu stürmen, allen Dortmundern bekannt als unser städtisches Gefängnis hier?
Nee. Also, die Sache war die. Es war ein Abend im März diesen Jahres, so es war ungefähr 21 Uhr und dieser besagte Student stand mit einem Freund und einer Freundin unten auf der Münsterstraße vor der Gaststätte Nordpol. Ne? Rauchverbot in den Kneipen, wie das so ist, dann steht man halt draußen. Sie standen da also, tranken ihr Bier und rauchten ihre Zigarette und wollten danach eigentlich wieder reingehen. Und mein, wer die Ecke ein bisschen kennt, weiß, dass da auch immer Schwarzafrikaner stehen. Und plötzlich kommt so ein Typ, so ein bulliger Typ angerannt und stürzt sich da auf einen dieser afrikanischen Jungs, tritt den zu Boden und schlägt weiter auf den ein. Die drei haben das gesehen, waren ziemlich entsetzt, sind dahin und haben dann den Typen angesprochen bzw. angeschrien, was das denn sollte. Und er sollte da den Jungen in Ruhe lassen und damit aufhören.
Und so. Der scheint unangenehm reagiert zu haben?
Also dieser Angreifer, der da den Jungen da zu Boden geschlagen hat, hat dann geschrien Polizei. Und es kam dann auch kurz drauf, kam dann auch noch eine zweite Person, auch in Zivil, eine Frau, die dann auch nochmal sagte, halt stopp, Zivilpolizei. Und dann haben die drei sich da auch nicht mehr weiter eingemischt. Und
die drei Gäste des Nordpols.
Genau, die drei Gäste des Nordpols, von dem ja der eine jetzt heute sein Verfahren hat. Mhm. Also die drei, die waren jetzt ziemlich entsetzt darüber, ne, dass sie das gesehen haben. Naja gut, wir sind in Dortmund. Ne. Rassistischer Übergriff war so der erste Gedanke von denen.
Das heißt, der angegriffene Junge war ein Dunkelhäutiger, war ein Schwarzer und der Angreifer war, der Bullige war ein Weißer.
Genau, und er war auch gekleidet, so ja, wie man sich so ein Hooligan vorstellt. Ne?
Ja. Ja, das ist ja leider hier in Dortmund nicht so ganz außergewöhnlich, dass diese Art Menschen schon mal unbegründet und unvermittelt zuschlagen. Ne?
Genau, die drei waren jetzt halt so mutig, haben sich da irgendwie eingemischt, waren dann auch im Nachhinein noch ein wenig entsetzt über diesen brutalen Überfall bzw. Angriff, weil, ich meine, gut, man weiß nicht, was der Junge da ausgefressen hat oder warum.
Ob er überhaupt was ausgefressen hat,
man weiß es nicht. Aber es war in jedem Fall irgendwie, ist irgendwie kein Grund, da jemanden erstmal zusammenzuschlagen und dann zu verhaften. Ne, wir sind hier irgendwie in Deutschland, Rechtsstaat, wir sind hier nicht in irgendeiner Bananenrepublik.
Ach, das heißt, derjenige, der zugeschlagen hat, war Polizist,
genau.
Und hat zugeschlagen, um ihn sozusagen verhaften zu können. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also dieser Zivilpolizist wollte den verhaften und hat in dem Zuge jetzt nicht erst groß gefragt oder sich vorgestellt oder ausgewiesen, sondern hat gleich zugeschlagen.
Ah ja.
So, das fanden diese drei jungen Leute dann doch ziemlich empörend und sind zum Polizeipräsidium gefahren, um da Anzeige zu erstatten.
Gegen den Zivilpolizisten?
Genau.
Ja.
Ja. Und dann saß der heutige Angeklagte, war dann halt bei der Polizei, im Polizeipräsidium, hat da seine Aussage gemacht. Und dann klingelte das Telefon, so wie er berichtete heute in der Verhandlung. Und der Beamte, der jetzt diese Anzeige aufnehmen wollte, sagte dann nur kurz, ja, alles klar, wir machen das so wie besprochen. Und er sagte dann zu dem heute Angeklagten, zu dem Studenten, ja, ich habe gerade erfahren, in der Nordstadt hat es einen Versuch der Gefangenenbefreiung gegeben mit einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten und hat den heute Angeklagten, Studenten, angeguckt Und dann die Täterbeschreibung genau so, wie der Student aussah. Dem wurde das dann alles zu bunt und er ist dann einfach gegangen. Mhm. Ne? Weil irgendwie hat sich gedacht, naja gut, das, hier komme ich jetzt so nicht weiter, was soll das alles? Ne? Und er wollte ja eigentlich diesen Beamten anzeigen, der den Afrikaner zusammengeschlagen hat. Hatte jetzt aber letztendlich selber dann eine Anzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung.
Das heißt, dass er also versucht hat, diesen Afrikaner, der zusammengeschlagen wurde, aus den, ich sag's mal, Fängen des Verfolgers zu befreien, ohne dass er natürlich wusste, dass dieser ein Zivilpolizist war,
genau.
Wird ihm jetzt sozusagen zum Strick gedreht.
Genau, und die Polizeibeamten haben dann im Gegenzug halt ihn jetzt angezeigt und hatten dann auch die entsprechenden Aussagen vorher zu Protokoll gegeben, dass der angreifende Polizist, der den Afrikaner da verhaften wollte, dass der geschubst bzw. in den Rücken geschlagen oder getreten worden wäre und wäre mit einer Bierflasche bedroht worden und lauter solche Geschichten. Und darum ging es dann heute bei Gericht.
Der Student, der, du hattest ja gesagt, der stand noch mit zwei anderen Gästen des Nordpols draußen. Hatten die denn auch Gelegenheit, sich ebenfalls als Zeugen zu äußern?
Ja, die waren heute als Zeugen da. Die waren damals auch im März, waren die auch mit beim Polizeipräsidium, aber halt der heute Angeklagte war halt als erster da zur Vernehmung dann, um sein Protokoll da, seine Aussage zu machen. Und als er dann gegangen ist, haben die anderen beiden erstmal gar keine Aussage mehr gemacht. Weil, ne, ist klar, wenn man da so komisch solche Effekte erlebt, dann möchte man da lieber gar nichts mehr sagen. Ja, jedenfalls die drei jungen Leute wurden dann heute, die drei Studenten wurden dann, also der Angeklagte und die anderen beiden wurden als Zeugen befragt, auch der Afrikaner wurde befragt und auch die Zivilpolizisten, die erstaunlicherweise heute in der Verhandlung den Studenten überhaupt nicht mehr erkennen konnten und jetzt auch gar nicht sicher sagen konnten, ob er es gewesen ist oder nicht. Also das Ende vom Lied, also die Sache ist für den Studenten glimpflich ausgegangen, er ist freigesprochen worden. Der Richter hat nochmal ausdrücklich die Zivilcourage gelobt.
Das finde ich wiederum sehr löblich, das wollte ich nämlich auch gerade tun.
Auch der Staatsanwalt war also erstaunlicherweise, also ich frage mich, warum das überhaupt zu einer Verfahrenseröffnung gekommen ist, weil der Staatsanwalt war dann eigentlich auch mit dem Richter einer Meinung, dass es durchaus löblich ist, dass in solchen Sachen, wenn man meint, da ist ein Hooligan, der greift da...
Ja, selbstverständlich, ne? Zumal wenn der sich nicht als Zivilpolizist vorher ausgewiesen hat oder es zumindest mündlich kundgetan hat, selbst dann wäre natürlich ein körperlicher Angriff erstmal grundsätzlich nicht angebracht, aber dass jemand Zivilcourage zeigt und dafür anschließend so ein langwieriges Schlamassel am Hals hat,
spricht nicht wirklich dafür, irgendwie Zivilcourage zu zeigen. Ne?
Nein, und es spricht auch nicht wirklich dafür, dass die Polizei für die Bürger, mit den Bürgern...
Mein Freund und Helfer stelle ich mir anders vor.
Ja, ich mir auch.
Immerhin die gute Nachricht, es gibt hier im Amtsgericht Dortmund auf alle Fälle noch Richter, die klar denken können.
Und Staatsanwälte auch. Ja. Und das finde ich ganz positiv und möchte ich an dieser Stelle doch mal deutlich loben. Denn genauso wenig, wie es von der Polizei bekannt ist, dass sie durchgängig zunächst mal pro Bürger, egal welcher Hautfarbe sind, genauso wenig ist es manchmal auch von Staatsanwaltschaft und Gericht, beziehungsweise Richtern bekannt. Aber wie du gerade sagtest, es gibt Menschen, die da auf einem guten Weg sind und kann eigentlich nur hoffen, dass sich das noch weiter ausbaut.
Der vorangegangene Bericht schildert leider keinen bedauerlichen Einzelfall. Bei Wikipedia gibt es gleich mehrere Seiten zu dem Stichwort Polizeigewalt und über 100 Links zu Vorfällen aus den letzten Jahren. Die Dunkelziffer ist hoch, da sich Polizeigewalt oftmals gegen Personen aus sozialen Randgruppen richtet, die keine Anzeige erstatten. Pro Jahr werden in Deutschland ca. 2000 Polizisten angezeigt, aber nur die wenigsten Anzeigen führen zu einer Verurteilung. So wie auch das Verfahren gegen den prügelnden Zivilbeamten von der Münsterstraße eingestellt wurde. Typisch ist auch, dass diejenigen, die es wagen, einen Polizisten anzuzeigen, mit Gegenanzeigen überschüttet werden, so wie es dem Dortmunder Studenten geschah. Wenn es wie in diesem Fall zu einem Gerichtsverfahren kommt, stellt sich häufig heraus, dass Polizisten ihre Aussagen vorher abgesprochen haben und sich dadurch in Widersprüchen verheddern. Amnesty International hatte 2010 eine Kampagne gegen Polizeigewalt in Deutschland gestartet. Aber weder die Kennzeichnung von Polizeibeamten noch eine unabhängige Instanz, die solche Fälle untersucht, gibt es bis heute in Deutschland. So ist es weiterhin deutscher Alltag, dass Polizisten die Anzeigen gegen eigene Kollegen verfolgen sollen bzw. sollten. Denn dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, ist leider nicht nur ein altes Sprichwort. Es fehlt die Kontrolle von außen, zu der auch Bürgerinnen und Bürger Zugang haben müssen, die sich von Polizisten misshandelt oder auch nur schlecht behandelt fühlen. Wer erlebt hat, dass Polizisten falsche Anschuldigungen erheben, die sie dann durch Absprachen, de facto also durch Lügen, rechtlich absichern, verliert das Vertrauen in die Polizei. Eine informelle Regelung von Konflikten, Entschuldigungen, gar Formen der Wiedergutmachung sind nicht vorgesehen. Eine Fehlerkultur bei der Polizei, Fehlanzeige. Wer sich näher für das Thema interessiert, findet bei Wikipedia einen guten Einstieg und viele weiterführende Links.
Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz. Wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist immer noch Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Wir haben eine Magazinsendung. Bleiben Sie dran.
Ja, Vater, du bist noch vom ganz alten Schlag. Seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag. Du warst nie krank und bist noch drauf stolz. Jetzt heißt's, was soll's.
Nach Artikel 3 des Grundgesetzes steht jedem Menschen das Recht zu, frei von Diskriminierung zu leben und in allen Lebenssituationen gleichberechtigt behandelt zu werden.
Aber was versteht eigentlich die Stadt Dortmund unter Gleichstellung zwischen Männern und Frauen? Und was tut sie für ihre MitarbeiterInnen, um die immer noch bestehenden Ungleichheiten auszuräumen?
Als im Sommer 2014 das Frauenbüro der Stadt Dortmund die sogenannten Frauentermine Dortmund herausbrachte, forderte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt im Vorwort des Programms die Frauen dazu auf, ihre persönliche Gleichstellung voranzubringen. Soweit erstmal so gut.
Gestandene Gewerkschafterinnen haben sich aber wohl die Augen gerieben und sich gefragt, ob sie das alles richtig gelesen haben. Denn in diesem Veranstaltungsprogramm für Frauen geht es vor allem um Angebote, durch die sie gesund, fit, kräftig, aktiv, stark, ausdauernd, entspannt, gelassener werden und lernen abzuschalten, sich gesund zu ernähren und sich neu zu entfalten.
Sicher alles Merkmale, die im Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt immer wichtiger werden. Sie sollen dazu dienen, sich und ihre Arbeitskraft besser als andere verkaufen zu können und im täglichen Stress länger gesund und verwertbar zu bleiben.
Aber wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, die Frauen dazu aufzurufen, vor allem die strukturelle Gleichstellung voranzubringen? Das heißt, gleiche tarifliche Eingruppierung, gleiche Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter. Besonders doch in Dortmund, wo zum Beispiel das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt bei den Männern 3.223 Euro beträgt, bei den ebenfalls vollzeitbeschäftigten Frauen dagegen nur 2.764 Euro. Hier ist noch vieles gleichzustellen.
Doch dies schien für die Verantwortlichen bei der Zusammenstellung der Frauentermine wohl eher nebensächlich zu sein. Wenn man sich mal ansieht, durch welche Angebote Frauen für ihre berufliche Gleichstellung gestärkt werden sollen.
Im Folgenden einige der Veranstaltungsthemen.
Heilsames Berühren, Hand auflegen.
Heilungs- und Kraftgesänge, gesungen und getanzt.
Vorstellung verschiedener Schmerztherapien und Wellnessmassagen.
Wie Frau sich, trotz allem, wohlfühlen kann.
Kosmetika selbst herstellen. Wir werden unsere eigene Pflegecreme herstellen.
Und wohl, um die immer noch vorherrschenden Ungleichheiten besser ertragen zu können, gibt's auch gleich noch einen Vortrag mit dem Thema »Mit Misserfolgen gelassener umgehen«. Wie ist denn das zu verstehen?
Zum Glück gibt es aber auch noch einige wenige andere Angebote, wie die des Arbeitslosenzentrums. Ebenso die Veranstaltung Internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen, Internationaler Frauentag im Rathaus und der Equal Pay Day 2015.
Denn vor allem für junge Frauen, die den Großteil ihres Arbeitslebens noch vor sich haben, ist es ja besonders wichtig, ihre persönliche Gleichstellung voranzubringen. Denn sie sind einem permanenten Konkurrenzdruck ausgeliefert, bei dem kein Platz mehr für konkrete Utopien ist. Sie müssen sich zunehmend als lebendige Waren- und Geldsubjekte verstehen und andauernd an ihrer Selbstoptimierung arbeiten. Ihr möglichst makelloses Gesicht muss zu Eigenwerbezwecken in die sozialen Netzwerke eingestellt und öffentlich gezeigt werden. Diese jungen Menschen wissen genau, dass ihre vielen virtuellen Freunde eigentlich mehr ihre Konkurrenten sind und ihr zukünftiges Leben an Reichtum, Konsumieren, Spaß haben und individueller Stärke und Durchsetzungsvermögen gemessen wird.
Aber Sie wissen wahrscheinlich noch nicht,
dass Ihre Arbeitskraft im Zuge der dritten, der mikroelektronischen industriellen Revolution überflüssig geworden ist und nicht mehr gebraucht wird.
Dass Sie, anders als noch Ihre arbeitslosen Vorgängergenerationen, nicht zur industriellen Reservearmee gehören, die nach der Krise wieder eingestellt werden konnte, sondern sie überflüssig sind.
Dass sie keine durchgängige Beschäftigungsbiografie haben werden. Sie meist flexible Beschäftigungsverhältnisse haben, die kaum eine Lebensplanung ermöglichen und sie sich nicht um die ausreichende Altersvorsorge kümmern können.
Dass im Konkurrenzkampf soziales Verhalten als Schwäche ausgelegt wird. Gesund und fit sein, ausgestrahlt werden muss, sie ständig erreichbar und mobil sein müssen und nirgendwo dauerhaft Wurzeln schlagen können.
Und dass sie, wenn sie eine gute Arbeit haben, ständig einer Überforderung ausgesetzt sein werden, die sie langfristig körperlich und seelisch erkranken lässt.
Für die jungen Menschen und insbesondere für die jungen Frauen ist es deshalb wichtig, in der älteren Generation Vorbilder kennenzulernen, die ihnen beispielhaft zeigen, wie sie sich organisieren und solidarisch wehren, etwas bewegen und verändern können.
Diese Vorbilder gibt es für junge Frauen auch in Dortmund. Beispielsweise die Frauen der Frauenaktion Dortmund, FAD, in den 1970er Jahren. In »Wir wollten die Welt verändern«, Dortmunder Feministinnen erinnern sich, heißt es:
Sie wurden Feministinnen und wollten die Welt verändern. Bildungshunger und Freiheitssehnsucht, Unabhängigkeitsstreben und Selbstbestimmungsbeharren motivierte die jungen Frauen. Der Frauenbewegungsurknall, nicht mehr allein zu sein, etwas öffentlich machen und verändern zu können, einte sie. Als Feministinnen gingen sie ins Arbeits- und Privatleben und trugen Frauenbewegungsideen in die Gesellschaft.
Die Gewerkschafterinnen und Aktivistinnen der Frauenaktion Dortmund der ersten Stunde, Ingrid Kirschner, Hannelore Weyert und Renate Wurms, würden sich beim Betrachten der Broschüre »Frauentermine Dortmund« wohl in ihrem Grab umdrehen.
Wir in Dortmund haben es doch in den vergangenen Jahren genau sehen können. Ob Kita-Streik, Schleckerinsolvenz oder Streik im Einzelhandel. Das Gesicht der heutigen Arbeitskämpfe ist weiblich und die Gewerkschafterinnen haben gezeigt, welches Potenzial die Organisierung des weiblichen Teils der Beschäftigten entfalten kann.
Und so gilt auch heute noch der alte Satz, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Der Beitrag gerade basiert auf einem Text, den wir auf der Webseite gewerkschaftsforum-do.de gefunden haben. Da können Sie den auch noch mal in aller Ruhe nachlesen.
Mädchen mit der schönen Hose, du bist keine Arbeitslose, kannst dir schöne Hosen leisten, kriegst kein Hartz IV wie die meisten. Du hast einen Arbeitsplatz, ich bestaune dich, mein Spatz. Mädchen mit den schönen Socken, du brauchst nicht zu Hause.
Um das Internet nutzen zu können, ist man normalerweise auf kommerzielle Anbieter angewiesen, die einem den Zugang bereitstellen. Gegen Geld selbstverständlich. Aber es geht auch anders. Schon seit einigen Jahren gibt es sogenannte Freifunknetze. Und mittlerweile haben die Freifunker eine Technik entwickelt, die auch Laien einfach verwenden können. So ist es kein Wunder, dass zurzeit viele neue Freifunkgruppen entstehen. Auch in Dortmund tut sich was. Es gab nun schon 2 Treffen verschiedener Gruppen und Einzelpersonen, um in Dortmund ein Freifunknetz aufzubauen. Beteiligt sind unter anderem der Chaostreff, der Wissenschaftsladen und der Ping e.V. So ein Freifunknetz besteht aus zusammengeschlossenen WLAN-Routern. Wer mitmachen möchte, muss sich lediglich einen einfachen WLAN-Router besorgen. Diese Geräte gibt es schon für 15 Euro. Auf dem Router muss dann noch die Freifunksoftware installiert werden und schon kann man Teil des Netzes werden. Jeder Nutzer im Freifunknetz stellt seinen WLAN-Router für den Datentransfer der anderen Teilnehmer zur Verfügung. Im Gegenzug kann er oder sie ebenfalls Daten wie Text, Musik oder Filme über das interne Freifunknetz übertragen oder von Teilnehmern eingerichtete Dienste im Netz wie Chatten, Telefonieren oder Online-Games spielen nutzen. Technisch gesehen handelt es sich bei den Routern nicht um WLAN-Hotspots, wie es das Konzept von kommerziellen Anbietern wie der Telekom vorsieht. Vielmehr sorgt die eingesetzte Software dafür, dass der Traffic über die WLAN-Router intelligent verteilt wird. Es gibt keine zentralen Rechner, sondern viele gleichberechtigte Router, die gemeinsam das Freifunknetz bilden. Viele stellen außerdem auch ihren Internetzugang zur Verfügung und ermöglichen dadurch anderen den Zugang zum weltweiten Netz. Das ist in Deutschland schon ungewöhnlich. Die sogenannte Störerhaftung hat hierzulande dazu geführt, dass sich kaum jemand traut, seinen WLAN-Router ohne Zugangspasswort zu betreiben. Wenn jemand über meinen Router illegale Dinge macht, also zum Beispiel gegen das Urheberrecht verstößt, bin ich als Betreiberin des Routers automatisch mitschuld daran und kann auch entsprechend bestraft werden. Wer will dieses Risiko schon eingehen? Auch den Freifunkern ist das Problem Störerhaftung natürlich bekannt und sie wollen dagegen angehen. Zunächst einmal ist das Freifunknetz so aufgebaut, dass alle Freifunkrouter nur Teil des internen Netzes sind. Was in diesem internen, privaten Netz geschieht, geht Außenstehenden nichts an, so wie sich ja auch niemand in den Betrieb eines Firmennetzes einmischt. Nach außen, also in Richtung Internet, tritt der eigene Router gar nicht in Erscheinung. Alle Verbindungen ins Internet erfolgen über spezielle Router, für die der Freifunk e.V. verantwortlich ist. Wenn es also zu einer Abmahnung kommt, weil jemand aus dem Freifunknetz heraus illegale Dinge gemacht hat, landet diese Abmahnung beim Freifunkverein. Da der Verein keine Strafverfolgung vereiteln will, werden die Daten des oder derjenigen, die tatsächlich etwas Illegales getan hat, auch an die Behörden weitergegeben, sofern es denn Daten zum Weitergeben gibt. Die jeweiligen Routerbetreiber haben damit aber nichts zu tun. Darüber hinaus hat der Freifunkverein auch schon Geld gesammelt, um sich gegen etwaige Klagen wehren zu können. Ziel ist es, gerichtlich feststellen zu lassen, dass die Freifunker wie kommerzielle Internetprovider von der Störerhaftung ausgenommen werden. Der freie und kostenlose Zugang zum Internet ist für viele schon Grund genug, Teil eines Freifunknetzes zu werden. Es geht aber um mehr, nämlich darum, sich miteinander in freien Netzen verbinden zu können. Um auf der Straße und öffentlichen Plätzen miteinander zu sprechen, brauchen wir keine kommerziellen Anbieter. Um unseren Freunden zu Hause Filme zu zeigen, brauchen wir kein Bezahlfernsehen, sei es durch Werbung oder Gebühreneinzug. Statt auf wenige zentrale Anbieter zurückgreifen zu müssen, können in freien Netzen die Teilnehmerinnen einfach miteinander kommunizieren, genauso wie im öffentlichen Raum. Teilnehmer haben in diesen freien Netzen die Möglichkeit, Dienste zu betreiben und diese anderen anzubieten. Ein derartiger Ansatz steht Monopolstrukturen im Software-, Telekommunikations- oder auch dem Energiesektor diametral gegenüber. Die Vision der Freifunker ist die Demokratisierung der Kommunikationsmedien durch freie Netzwerke. Die praktische Umsetzung dieser Idee nehmen Freifunk-Communities in der ganzen Welt in Angriff. Denn Freifunk gibt es nicht nur in Deutschland, ganz im Gegenteil. In Spanien oder Griechenland gibt es schon seit Jahren Freifunknetze mit vielen Tausenden von Teilnehmern. Und hoffentlich auch bald in Dortmund.
Das war's dann mal wieder für heute. Die Sendung gemacht haben Petra Lieper, Sonja Dohm und ich, Evelyn Böhm. Tipps, Links und Termine finden Sie wie immer auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio. Oder fragen Sie die Suchmaschinen Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden. Und wenn Ihr Browser Ihnen sagt, dem Anbieter wird nicht vertraut, trauen Sie Ihrem Computer nicht. Wir sind zertifiziert bei CA Cert. Gucken Sie da mal nach.